Bitte setzt euch jetzt wieder. Wer Jesu Gebot befolgt und wachsam bleibt, ist brennend an allem interessiert, was die Bibel über die letzten Tage sagt. Deshalb wird euch bestimmt der nächste Programmpunkt gefallen: Antworten auf Fragen über die letzten Tage. Wenn Bruder Peter Geier die Fragen stellt, könnten wir schon einmal überlegen, wie wir sie mit der Bibel beantworten würden. Hören wir dann gut zu, wenn Bruder Wolfgang Steuer seit 48 Jahren im Vollzeitdienst und seit 38 Jahren ein Bethel-Mitarbeiter Antworten auf Fragen über die letzten Tage vorträgt.
Jedem von uns ist es bestimmt schon passiert, dass er beim Bibelstudium auf Fragen stößt, die er gerne beantwortet haben möchte. Wie kann man diese Antworten finden? Nun, wir haben in unserer Literatur einen wahren Schatz von Kommentaren, Erklärungen, Veranschaulichungen, Hintergrundinformationen und so weiter zu fast allen Versen der Bibel. Wer sich den zunutze macht, wird Antworten auf seine Fragen finden, sei es nun mit Hilfe des Indexes oder der CD-ROM. Das herauszusuchen ist natürlich mit einer gewissen Mühe verbunden, aber es ist der Mühe wert. In Sprüche 2, Vers 4 und 5 wird das ja gezeigt. Dort wird die Suche nach Erkenntnis mit der Arbeit eines Schatzgräbers verglichen, die sich lohnt. Wenn wir nun die Fragen über die letzten Tage betrachten, dann werdet ihr feststellen, dass fast alle Antworten aus diesem unserem Schatz theokratischer Literatur stammen. Am besten, wir hören uns mal die erste Frage an.
Warum haben Zeugen Jehovas mitunter falsche Erwartungen an bestimmte Daten geknüpft?
Wie die Bibel in Sprüche 4, Vers 18 zeigt, wird der Pfad der Gerechten heller und heller. Das heißt, die Erkenntnis wird nach und nach klarer. So dachten die Apostel zum Beispiel direkt nach der Auferstehung Jesu, er würde nun die Königreichsherrschaft über Israel antreten. Gemäß Apostelgeschichte 1, Vers 6 fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Königreich wieder her? Ihre Erwartung war falsch. Sie gründete sich auf die jüdische Vorstellung der Rolle des königlichen Messias. Zwar irrten sie sich hier, aber das bedeutete doch nicht, dass ihre Religion falsch war. Denn sie nahmen später durch die inspirierten griechischen Schriften an Verständnis zu. Das Licht wurde heller. Die wahre christliche Religion ist doch eher daran zu erkennen, dass ihre Anhänger wirkliche Liebe untereinander haben, Gottes Namen ehren, die gute Botschaft vom Königreich predigen und so weiter. Und das taten diese ersten Christen. Auch in der Neuzeit ist es mitunter vorgekommen, dass Jehovas Zeugen an gewisse Daten falsche Erwartungen geknüpft haben. Manche gingen davon aus, dass sich bestimmte großartige Prophezeiungen von 1925 an erfüllen würden. Und es ist noch gar nicht so lange her, da hofften manche, 1975 werde die vorausgesagte 1000-Jahr-Herrschaft Christi beginnen. Diese Erwartungen waren falsch. Heißt das, dass die Religion der Zeugen Jehovas nicht die richtige ist? Eher im Gegenteil. Denn Jesus hatte ja seine Jünger ausdrücklich angewiesen, wach zu bleiben und sich bereit zu halten. Lesen wir einmal, was er in Lukas Kapitel 12 seinen Jüngern sagte. Lukas Kapitel 12, die Verse 36 und 40. Er sagte: Und ihr selbst seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wenn er von der Hochzeit zurückkehrt, damit sie ihm, wenn er ankommt und anklopft, sogleich öffnen. Und in Vers 40, haltet auch ihr euch bereit, denn zu einer Stunde, da ihr es nicht für wahrscheinlich haltet, kommt der Menschensohn. Dass Jehovas Zeugen, wenn auch zu früh, die Erfüllung biblischer Prophezeiung erwarteten, beweist, dass sie in gespannter Erwartung waren und dass sie sich tatsächlich bereithielten. Diejenigen, die daran Anstoß nehmen, möchten offensichtlich geistig weiterschlafen und möchten nicht aufgeweckt werden. Um uns zu entmutigen, kommen sie mit demselben Spott wie schon die Menschen im ersten Jahrhundert, als die Christen das Ende des jüdischen Systems predigten. Der Apostel Petrus zitiert sie in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 4. Sie sagen, wo ist diese seine verheißene Gegenwart? Ja, von dem Tag an, da unsere Vorväter im Tod entschlafen sind, gehen alle Dinge genauso weiter wie von Anfang der Schöpfung an. Das sind die, die weiterschlafen möchten. Die ersten Christen hörten nicht auf zu predigen. Und wenn es heute darum geht, die Botschaft zu predigen, sind Jehovas Zeugen als einzige hellwach und auf dem Posten. Nur sie warnen vor der großen Drangsal, der wir uns mit Riesenschritten nähern. Das erinnert auch, nebenbei gesagt, an den Propheten Habakuk, der bereits am Anfang des 7. Jahrhunderts vor unserer Zeit von Gott beauftragt wurde, den Vollzug des damaligen Gerichts anzukündigen. Bezug nehmend auf seine Vision schrieb er in Habakuk 2, Vers 3, selbst wenn sie säumen sollte, so harre ihrer, denn sie wird sich ganz bestimmt bewahrheiten. Offensichtlich haben also auch im Altertum einige Glieder des Volkes Gottes das damalige Gericht früher erwartet, als es tatsächlich kam. Und sie dachten, es würde sich säumen. Das war nicht der Fall. Es kam. Es hatte sich nicht verspätet. Und so wird es auch heute sein. Wollen wir dann die zweite Frage hören?
Was ist der Unterschied zwischen Hamagedon und der großen Drangsal?
Beide Ausdrücke kommen in der Bibel vor, bedeuten aber nicht dasselbe. Gemäß Matthäus 24, Vers 21 sagte Jesus eine große Drangsal voraus. Um zu zitieren, dann wird große Drangsal sein, wie es seit Anfang der Welt bis jetzt keine gegeben hat. Nein, noch wieder geben wird. Diese außergewöhnliche, einzigartige Drangsal umfasst alle Strafgerichte Jehovas. Sie beginnt mit der Vernichtung der weltumspannenden falschen Religion, einschließlich der Christenheit, wie es in Offenbarung Kapitel 17 vorhergesagt wird, und wird sich hinziehen, und in der Schlussphase der großen Drangsal wird dann Jehova auf den in Hesekiel Kapitel 38 beschriebenen Angriff Gogs reagieren. Und das wird dann in der Schlussphase der Krieg von Harmagedon sein. So lautet die Bezeichnung in Offenbarung 16, Vers 16. Auch die für die große Drangsal vorausgesagte Offenbarung Jesu sowie das endgültige Gericht an den symbolischen Schafen und Böcken werden in Harmagedon stattfinden. Wenn ihr euch das notieren wollt, Erklärungen dazu finden wir im Wachturm vom 15. Oktober 2000, 15. Februar 1994 und 15. August 1996. Hast du noch weitere Fragen?
Ja, wie lässt sich nachweisen, dass Harmagedon kein atomarer Holocaust sein wird?
Wie bereits erwähnt, findet die große Drangsal in Harmagedon ihren Höhepunkt. Gemäß Offenbarung 16, in den Versen 14 und 16, handelt es sich dabei um einen Krieg, den Gott gegen die Regierungen dieser Welt führt, nicht die Regierungen unter sich. Und in der zweiten Hälfte des 19. Kapitels der Offenbarung wird im Einzelnen gezeigt, dass in Harmagedon nur die vernichtet werden, die Gottes Königreich ablehnen und zu Satans bösen System gehören. Das schließt also eine Massenvernichtung, eine unterschiedslose Massenvernichtung der Menschheit und des Planeten Erde aus. So etwas wäre unvereinbar mit einem Gott der Liebe. Darüber hinaus sichert Jehova uns auch in Jesaja 45, Vers 18 zu, dass er die Erde nicht einfach umsonst erschaffen hat, sondern damit sie auch bewohnt werde und dass er ihr festen Bestand gab. Welche Frage hättest du nun?
Ja, was verrät der Bericht von der Umgestaltung Jesu über die letzten Tage?
Ja, eine interessante Frage. Jehova schenkte Jesu Jüngern die Vision von der Umgestaltung in einer ernsten Zeit für sie. Jesus hatte seinen Nachfolgern erstmals definitiv gesagt, dass er in Jerusalem leiden und sterben würde. Doch es fiel ihnen schwer, das zu begreifen. Durch diese Vision, die eine beeindruckende Vorschau auf Christi Herrlichkeit als König war, wurden Petrus, Jakobus und Johannes im Glauben sehr gestärkt. Lesen wir einmal den Bericht in Matthäus Kapitel 17, Vers 1 bis 3. Matthäus 17, 1 bis 3. 6 Tage später nahm Jesus Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie allein auf einen hohen Berg hinauf. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine äußeren Kleider wurden glänzend wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Moses und Elia, die sich mit ihm unterhielten. Diese Vision damals war so eindrucksvoll, dass der Apostel Petrus über 30 Jahre danach in seinem zweiten Brief an die Christen darauf Bezug nahm. Wenn wir 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 16 bis 19 lesen, dann sehen wir, welchen Eindruck das auf ihn gemacht hatte und welche Schlussfolgerungen er daraus zog. Es heißt hier: Nein, nicht dadurch, dass wir kunstvoll ersonnenen, unwahren Geschichten folgten, machten wir euch mit der Macht und Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus bekannt, sondern dadurch, dass wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe wurden. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Als von der großartigen Herrlichkeit Worte wie diese an ihn ergingen: Dieser ist mein Sohn, mein Geliebter, an dem ich selbst Wohlgefallen gefunden habe. Ja, diese Worte hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und jetzt eine Schlussfolgerung. Demzufolge haben wir das prophetische Wort umso fester. Und er tut gut daran, ihm Aufmerksamkeit zu schenken, als einer Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und ein Tagesstern aufgeht in eurem Herzen. Was hat das alles, was wir hier gelesen haben, mit uns zu tun, die wir in den letzten Tagen leben? Nun, auch wir leben in einer kritischen Zeit, wie es die Bibel sagt. Und auch wir benötigen eine Kraftquelle. Und wir haben diese Kraftquelle, eine ähnliche Kraftquelle, nur eine, die noch viel großartiger ist. Denn heute haben wir nicht eine Vision von Jesus Christus in Königreichsmacht, sondern Jesus Christus herrscht bereits seit 1914 als mächtiger König. Und außerdem, Jehova hat uns immer besser verstehen lassen, wie sich die Umgestaltungsvision und viele damit zusammenhängende Prophezeiungen erfüllen. Zum Beispiel, was hat eigentlich die Anwesenheit von Moses und Elia in der Vision zu bedeuten? Waren sie buchstäblich zugegen? Nein, natürlich nicht. Beide waren schon lange vorher gestorben. Und da sie lebten, bevor Menschen eine himmlische Hoffnung haben konnten, werden sie auch nicht mit Jesus Christus im Himmel sein. Ihre Erscheinung in der Umgestaltungsvision hat somit eine symbolische Bedeutung. Sie stellen Jesu Mitregenten in seinem Königreich dar, von denen in Daniel Kapitel 7, Vers 27 die Rede ist. Und was den in 2. Petrus 1, Vers 19 erwähnten Tagesstern betrifft, der aufgeht, wenn der Tag anbricht, so ist das der verherrlichte Jesus Christus selbst als König. Als 1914 Gottes Königreich im Himmel aufgerichtet wurde, ging sozusagen der Tagesstern auf. Und das kennzeichnet gemäß Offenbarung 11, Vers 15, den Anbruch einer neuen Ära. Und diese ist gekennzeichnet nicht durch geistige Dunkelheit, sondern durch reichliche Versorgung mit geistiger Speise und zunehmendem Verständnis biblischer Wahrheiten. Jetzt sind wir gespannt, ob du noch eine Frage hast.
Ja, eine gibt es noch. Was gehört neben denen Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21 genannten Merkmalen noch alles zum Zeichen der Gegenwart Christi?
Jesus ging in seiner Beschreibung der letzten Tage, Matthäus 24, hauptsächlich auf weltgeschichtliche und politische Entwicklungen ein. Der Apostel Paulus lenkte im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Aufmerksamkeit auf etwas anderes, auf die gesellschaftlichen Probleme und den vorherrschenden Zeitgeist, nicht zuletzt auf den Drang nach Unabhängigkeit, wenn er schreibt, dass die Menschen in dieser Zeit für keine Übereinkunft zugänglich sind. Außerdem, so lernen wir aus Offenbarung 11, Vers 18, würde der Mensch vor der angekündigten Vernichtung die Erde verderben. Und schließlich, um auf den Apostel Petrus hinzuweisen, er sagte voraus, dass die letzten Tage dadurch gekennzeichnet sind, dass sich 2. Petrus 3, Vers 3 und 4 erfüllt. Das heißt, dass eine zunehmende Zahl von Spöttern das Zeichen der Gegenwart Christi abstreichen würde. Nun, auch hier könnt ihr nachlesen, der Wachturm vom 1.4.1997 und vom 1.3.1993. Wir sehen, man kann Antworten auf seine Fragen finden. Sogar spezielle Fragen wie die über die letzten Tage. Lasst uns also nie damit aufhören, nach Antworten auf biblische Fragen zu forschen. Und nehmen wir uns immer die nötige Zeit dazu. Dadurch lernen wir die Wahrheit der Bibel immer mehr schätzen und es wird uns besser gelingen, beständig zu wachen.